Hallo, da sind wir wieder und heute spezial, wie angekündigt. Wir hatten es eigentlich schon mal vor einem Jahr angekündigt, den Blick auf KI und die ganzen Folgen, die sich so für Überwachung damit zusammenhängen. Und dann gab es große Kritik, wo bleibt ihr denn, wo bleibt ihr denn, wie bleibt ihr denn? Ja, heute kommt sie, endlich die angekündigte Folge, denn endlich haben wir es geschafft, AHA dafür zu motivieren, uns durch den Tag zu bringen. Umso besser, also los geht's.
Der Politikgeflüster-Podcast.
Florian, wie verändert denn KI, künstliche Intelligenz, die Möglichkeiten, die es bei sich gibt? Wie verändert das Schule, Schulalltag? Ich habe das vorhin zitiert, ne? Sie sagten irgendwie, das nervt uns, so habe ich das übersetzt für mich. Es nervt uns unfassbar, dass wir jetzt ständig plötzlich so unter Verdacht stehen. Hausaufgaben, alles was es macht ihr sowieso nur noch mit Hilfe von KI, von ChatGPT und anderem. Und wir fühlen uns da irgendwie wahnsinnig gegängelt und zu Unrecht in so eine komische Ecke gedrängt.
Voll. Ich glaube, was man auf jeden Fall sieht im Klassenzimmer, diese Schere geht unfassbar weit auseinander. Das ist ja genau, was du gerade auch sagst. Auf der einen Seite, wenn ich im Klassenraum sitze, habe ich Schüler. Meine Mitschüler, das ist ein offenes Geheimnis. Zum Teil, wenn der Lehrer eine Frage stellt, wird die schnell bei ChatGPT eingegeben. Dann wird einfach die Antwort vorgelesen.
Der Politik-Podcast vom EHG.
How can I help you?
KI. Zwei Buchstaben, eine Revolution. Seit ChatGPT ist kein Thema größer hier im Silicon Valley als künstliche Intelligenz.
Ich habe noch nie so viel Innovationskraft in San Francisco gespürt wie halt jetzt.
If we get AI.
Wenn wir eine KI haben, die intelligenter ist als wir, wäre das die wichtigste Technologie, die wir je geschaffen haben. Es könnte auch die letzte sein, denn danach könnte KI alles selbst erfinden.
Ja, gerade der letzte Punkt ist nicht ganz unwichtig, oder? Wenn wir KI haben, dann kann das auch gefährlich sein. Richtung Überwachung und welche Gefahren das birgen kann und haben kann für alle um uns herum und besonders für die Frage der Daten. Darauf wollen wir heute schauen und das umso besser, dass AHA darin Expertin ist. Liebe AHA, sag mal, welche KI nutzt du denn so in deinem Alltag und wofür eigentlich?
Also ich nutze die meistgenutzte ChatGPT schon am häufigsten, vielleicht unterbewusst, manchmal noch andere, ja, über Social Media Apps hin und wieder, aber ChatGPT schon am häufigsten für To-Do-Listen, einfache Fragen, Zusammenfassungen bestimmter Artikel, Urteile, also sowas.
Cool. Willst du uns einmal einleiten? Was haben wir heute vor? Was hast du mit uns vor? Was wollen wir so machen?
Also, wir haben heute Besuch von Simone Ruf, Juristin bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und ja, werden mit ihr ein bisschen über ein komplexeres Thema sprechen. Und zwar Data Mining im Zusammenhang mit Polizeiarbeit. Und erstmal wollen wir darüber sprechen, was Data Mining ist und wie auf solche Software zurückgegriffen wird, werden dann einen Schwenk zu Gesichtserkennung machen und vor allem über mögliche Eingriffe in Grundrechte sprechen und ja den Einfluss solcher Technologien auf unsere Freiheit und Privatsphäre. Und bevor wir direkt mit den ersten Fragen einsteigen, würde ich kurz unsere FlüsterInnen vorstellen wollen oder ja die Einstiegsfrage mit aufnehmen. TM, wir sind heute nicht so zahlreich, deswegen ja, die TM kannst du einfach mal beginnen. Und ja, Herr Kabisch dann natürlich auch, Sie können gerne ergänzen. Wie nutzt ihr KI, falls ihr KI nutzt? Und wofür?
Ja, ich glaube, ich bin ja jetzt schon fast so ein Stammgast, der bei jeder Folge immer dabei ist. Und für diese Folge ist es eigentlich ungünstig, dass ich diese Frage beantworten muss, weil ich tatsächlich KI und ich glaube, dass es echt die Ausnahme gar nicht nutze. Also gar nicht. Ich habe noch nie einen Vortrag mit KI vorbereitet. Ich lasse mir von KI nichts zusammenfassen. Ich lasse mir von KI keine E-Mails schreiben. Ich lasse mir von KI keine To-Do-List schreiben. Gar nichts. Ich bin da wahrscheinlich sehr altmodisch unterwegs. Vielleicht ist es, höchstwahrscheinlich ist es schlecht, aber ich hatte einfach nie das Bedürfnis, darauf zurückgreifen zu müssen und komme auch ohne in der Schule sehr gut klar. Dementsprechend habe ich tatsächlich sehr wenig Berührungspunkte selbst zu KI, aber in meinem Umfeld wird KI natürlich ultra viel genutzt. Also gerade ChatGPT ist da ohne Ende gefragt, gerade bei meinen Mitschülern. Das ist natürlich sehr beliebt, dann erstmal die Hausaufgabe von der künstlichen Intelligenz lösen zu lassen, anstatt sich selbst mal die Arbeit zu machen.
Ich setze vielleicht mal gleich fort. Also natürlich berufswegen sehr, sehr viel. Eigentlich mehr so in experimenteller Natur, weil man natürlich guckt, was kann man damit machen und welche Möglichkeiten hat das. Und dementsprechend von ChatGPT ist ja nun noch das Schwächste davon, sage ich jetzt mal. Also von, keine Ahnung, Explicity oder dann, sagen wir mal, ChatGPT 4, was dann in der Bing-Suche integriert ist, bis hin zu Bild-KI. Gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, die man so nutzen kann. Und für mich ist ja mal die Frage, was davon kann ich wie integrieren, datenschutzrechtlich integrieren? Großes Problem, datenschutzrechtlich ist das ja fast nicht möglich, außer bei den bisschen Tools, die man kostenpflichtig nutzen kann oder die in Brandenburg jedenfalls jetzt mittlerweile in die Schulcloud integriert worden sind. Die sind aber grottenschlecht und lassen nur 3 Zugriffe zu am Tag und so Quatsch. Also, naja, egal. Ich will damit bloß sagen, also aus Berufswegen sehr, 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 sehr viel. Das ist auch ein sehr interessantes Feld, sich damit zu beschäftigen. Und vielleicht auch gleich Disclaimer für die Folge. Mir war auch nicht bewusst, sprechen wir heute darüber, welchen Einfluss das hat so auf dem Thema polizeiliche Eingriffe und Möglichkeiten der Datenerfassung und so. Das war für mich vorher nicht so richtig bekannt. Insofern bin ich sehr gespannt auf das, was wir uns heute angucken.
Ja, danke schön. Bevor wir ins Thema einsteigen, würden wir uns sehr freuen, wenn ja, sich unser Gast heute vorstellen könnte. Wer bist du, was machst du und wie bist du zum Thema Data Mining und Polizeiarbeit gekommen oder was kannst du uns heute darüber erzählen?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Das freut mich total. Ich bin Simone. Ich arbeite bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte als Juristin. Und die Gesellschaft für Freiheitsrechte, abgekürzt die GFF, wir machen strategische Prozessführung im Bereich Grund- und Menschenrechte. Das bedeutet, wir suchen uns Fälle raus oder manchmal wendet sich auch irgendjemand mit einem Fall an uns, die eine grundlegende Bedeutung haben, also nicht nur so einen Einzelfall markieren und dann bei dem wir auch erkennen, dass es eine, ja, eine Relevanz für Grund- und Menschenrechte haben könnte. Und dann versuchen wir durch die Instanzen uns zu klagen, weil man muss ja meistens ganz unten anfangen bei den kleinen Gerichten und dann arbeitet man sich so nach oben und im besten Fall bekommt man dann eine Entscheidung von irgendeinem besonders hohen Gericht, zum Beispiel dem Bundesgerichtshof oder dem Bundesverwaltungsgericht oder im allerbesten Fall vom Bundesverfassungsgericht, dem höchsten Gericht, weil die Urteile vom Bundesverfassungsgericht haben dann auch so Gesetzeskraftwirkung. Also da kann man nicht mehr viel dran rütteln. Und genau, ich bin da im Bereich Freiheit im digitalen Zeitalter. Also wir haben natürlich verschiedene Schwerpunkte. Und ein Teil oder ein Thema, das da dazugehört, ist eben Data Mining, biometrische Gesichtserkennung und so weiter. Der Bereich ist auch super spannend, auch aus so einer rechtlichen Perspektive raus, weil bei vielen, vor allem bei den heimlichen Überwachungsbefugnissen, kann man meistens aus prozessualen Gründen, die ich am besten nicht näher erläutere, aber manchmal gleich zum Bundesverfassungsgericht gehen, wenn es ein neues Gesetz gibt. Das heißt, man spart sich diesen ganzen Instanzenzug, den ich gerade beschrieben habe, der ja gefühlt 100 Jahre dauern kann. Ja, und da bin ich seit einem Jahr und arbeite seitdem auch zu den Themen. Damit hatte ich vorher eigentlich gar nichts zu tun, aber ich war in meinem Referendariat, weil bei Jura muss man ja immer so 2 Staatsexamine machen und im Referendariat mehrere Stationen und da war ich in einer Station dann bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Da hat es mir sehr gut gefallen und dann hat sich da eine Stelle ergeben und so bin ich auch zum Thema gekommen.
Ja, danke schön. Das ist ein spannender Weg und ich glaube, auf die juristischen Fragen könnten wir später noch eingehen. Das wird vielleicht noch interessant, wenn wir über ja, den aktuellen Gesetzesentwurf von Nancy Faeser sprechen. Aber bevor wir damit anfangen, wollte ich dich erstmal fragen, ob du ja für diejenigen, die es nicht wissen, erklären kannst, was überhaupt unter Data Mining verstanden wird. Ganz grob.
Klar, also das ist auch gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Merkt man auch jedes Mal, wenn man es irgendwie erklärt. Vielleicht kann man es einfach gleich so ein bisschen aus so einer Polizeiperspektive raus erklären. Und dann ist man vielleicht auch, sind wir auch vielleicht gleich mitten im Thema. Also wer macht das momentan? Zum Beispiel Bayern, aber auch Hessen und Nordrhein-Westfalen. Und die haben da ein so ein Programm von der Firma Palantir. Und wer Herr der Ringe gesehen hat, dem wird Palantir was sagen. Das ist diese große Glaskugel, in die man reinschaut und im besten Fall irgendwas in der Zukunft oder woanders sehen kann. Ich glaube, es ist gar nicht unbedingt Zukunft, sondern irgendwie so ein Fenster irgendwohin. Naja, genau. Auf jeden Fall, so ungefähr soll ja auch dieses Programm funktionieren. Man will damit rausfinden, so was werden für Straftaten später mal passieren in Zukunft, wer ist potenziell gefährlich, auf wen muss die Polizei besonders Acht geben und so weiter. Und der Palantir ist aber diese Software und da werfen sie einfach alle Daten rein, die sie haben. Und dann läuft da eine KI drüber, die verschiedene Korrelationen erkennt, weil ich glaube, da muss man schon anfangen. Es sind halt keine Kausalitäten, die man mit KI letztlich feststellen kann, sondern eben nur Korrelationen. Und da können natürlich sehr komplexe Algorithmen dahinter stehen und die stehen bei der Software auch dahinter, sodass man am Ende auch nicht mehr so richtig weiß, wie man zum Ergebnis kommt. Auf jeden Fall kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wie so eine große Google-Suchmaschine für die Polizei und die können da so nach allem Möglichen drin rumsuchen, um Verbindungen auch zwischen Personen und Personen und Objekten und so weiter erkennen zu können, aber immer so ein bisschen mit dem Ziel, was wird denn passieren, was sind denn die Gefahren in der nächsten Zukunft. Und Data Mining, also so vom Begriff her, ist es natürlich ein so ein, man gräbt nach weiteren Daten, weil man will was rausfinden und Daten erlangen, die man vorher halt noch nicht hatte. Also aus den Daten, wie in einer Mine, sucht man nochmal nach neuen Daten quasi.
Welche gesetzlichen Regelungen gibt es aktuell und warum sind es nur die drei Bundesländer, die ja, sich daran beteiligen? Ist das also Polizeirecht, Landesrecht und so weiter? Aber ja, wie funktioniert das aktuell?
Genau, also die drei Bundesländer, die ich gerade genannt habe, die haben inzwischen, muss man sagen, auch eine Rechtsgrundlage geschaffen, weil eine so eine Sache war, also ich glaube in allen Bundesländern, erstmal, dass man die Software einfach erstmal angeschafft hat und dann hat man die erstmal schon verwendet und es wird dann auch oft gesagt, so ja, man muss das jetzt auch irgendwie erstmal testen und dann schaut man mal. Macht man natürlich jetzt alles nicht mit irgendwelchen Testdaten oder so, sondern schließt man schon schön an die Polizeisysteme dann direkt an. Es gab dann auch einen großen Aufschrei, auch wirklich zuletzt auch in Bayern, obwohl man eigentlich schon in Hessen gesehen hat, dass es nicht in Ordnung ist, einfach so loszutesten, weil es halt noch gar keine Rechtsgrundlage dafür gab. Das ist natürlich ein großes Problem. Inzwischen haben die Länder alle Rechtsgrundlagen. In Hessen, die haben sogar schon inzwischen noch schon die zweite, weil die erste, die war relativ vage formuliert und weitreichend und die war auch Teil einer unserer Verfassungsbeschwerden. Die hatten wir angegriffen und haben da auch vom Bundesverfassungsgericht ein Urteil erwirken können. Und da wurden große Teile der Norm für verfassungswidrig erklärt und dann, die wollen es natürlich weiter nutzen. Dann haben sie sich gedacht, gut, macht ja nichts, machen wir Rechtsgrundlage 2.0. Dann wird halt nochmal eine verabschiedet und wir können es weiter einsetzen, die Software, die wir auch wieder angegriffen haben, muss man dazu sagen. Genau, also es gibt diese Rechtsgrundlagen. Das Problem ist tatsächlich, dass in diesem einen Urteil, das ich gerade schon erwähnt habe, das Bundesverfassungsgericht eben gesagt hat, es ist nicht verboten, dass Polizeien Analyse-Software verwenden und Data Mining betreiben, aber halt unter strengen Einschränkungen und Anforderungen. Das heißt, man darf es nicht einfach mal so anlasslos, ohne dass es irgendeinen Anhaltspunkt gibt, einfach mal auf Start klicken oder irgendwas suchen. Sondern es müssen so, das sind Anforderungen an Gefahr zu stellen, aber auch an die Rechtsgüter, die es zu schützen gilt.
Die Frage, die ich mir stelle, die haben ja vorhandene Daten irgendwo her. So, die müssen auf irgendwas basieren. Jetzt ist die Frage, inwiefern sind die Daten, die sie haben, transparent? Ich frage deshalb, weil es vielleicht Nischenbereich, aber passt dazu. Es gibt ja im Sport, besonders im Fußball, diese sogenannte Datei Gewalttäter-Sport, wo quasi Täter erfasst werden oder Sport, also Besucher erfasst werden, die angeblich irgendwie gewalttätig sind. Diese Liste ist, also meines Kenntnisses nach, korrigieren Sie mich bitte, extrem intransparent. Heißt also, Leute, die da draufstehen, wissen das teilweise gar nicht und gründen auch gar nicht. Das heißt, die Frage, die ich mir ein bisschen stelle, ist, wo kommen diese Daten überhaupt her? Sind die in irgendeiner Form transparent einsehbar? In dem Sinne, dass ich sagen kann, liebe Polizei, ich möchte gerne mal sehen, was da drin steht. Oder sind die irgendwie durch irgendwelche Zufälle zusammengekommen? Haben Sie da auch einen Kenntnisstand, was so die Datengrundlage betrifft?
Ja, das ist natürlich total problematisch und man könnte sich jetzt vorstellen, man kann das natürlich einschränken und nur bestimmte Daten verwenden, aber in der Regel, und so wird es auch gemacht, wollen die natürlich alles verwenden, was sie haben. Und es sind unfassbar riesige Datenmengen und da muss man gar nicht erst daran denken, dass es irgendwie so Listen wie Gewalttäter-Sport gibt oder so, sondern es fängt schon viel früher an. Ich glaube, das sind Situationen, die kennen alle so. Man hat einen Verkehrsunfall, ruft die Polizei, dass er aufgenommen wird. Auch dann hat die Polizei schon Daten. Da ist meine Handynummer drin, mein Wohnort, alles Mögliche. Oder mein Fahrrad wird geklaut, ich erstatte eine Anzeige, bin ich auch schon drin. Kann irgendwo meine Zeugin sein oder so. Also man ist super, super schnell in polizeilichen Datenbanken erfasst, weil jedes Mal, wenn die Polizei irgendwas aufnimmt, entsteht mindestens ein Vorgang und es gibt eine so eine riesige Datenbank in jeder Landespolizei, die oder in jedem nicht nur Landes-, sondern auch natürlich Bundespolizei und so weiter, die einfach so Vorgangsverwaltungssysteme haben. Die haben eigentlich nur so eine Hilfsfunktion, dass die Sachen ordnen können, aber die will man natürlich auch reinmachen. Genau. Und tatsächlich in diesen gewalteter Sportdatenbanken, das ist natürlich, also zum Beispiel gibt natürlich auch andere so Phänomenbereiche, sagt man dann, mit verschiedenen Listen, das ist natürlich auch ein großes Problem. Da kann man nur so empfehlen, wenn jemand das Gefühl hat, man steht da vielleicht doch irgendwo drauf, weil manchmal, oft kommt sowas dann raus, indem man irgendwie so plötzlich von der Polizei mal so kontrolliert wird irgendwo und dann manchmal rutscht es denen dann auch raus, so, ah, von ihnen ist ja hier eine Fahndung drin oder so. Genau, aber wenn man das Gefühl hat, man ist da irgendwie erfasst, dann sollte man auf jeden Fall Auskunftsanträge stellen bei verschiedenen Polizeibehörden. Es geht eigentlich ganz einfach, findet man verschiedene Auskunftsformulare auf den Seiten. Aber gleich dazu auch noch kurze Vorwarnung. Es kann etwas sein, dass man trotzdem, dass sie sagen, da ist nichts oder sie können nicht sagen, ob da was ist aus irgendwelchen ermittlungstaktischen Gründen. Und das heißt aber nicht, dass da was ist oder nichts ist. Das heißt, man bekommt nicht immer hundertprozentige Auskunft, ob es wirklich so ist. Ja, genau.
Wären das dann Fälle, in denen man sich an die GFF wenden kann oder gibt es da keine Möglichkeiten? Ist das,
In so einem Fall, genau, also das wäre jetzt keine so eine Frage, die wir so als strategische Prozessführung angehen würden. Wir greifen das natürlich immer mit auf, vor allem so diese Einschränkungen, also in unseren Verfassungsbeschwerden Einschränkungen von Auskunftsansprüchen, aber auch zum Beispiel Benachrichtigungspflichten oder sowas, das wird immer mit so erwähnt. Aber dann würde ich im nächsten Schritt, wenn man da was erhält, womit man nicht zufrieden ist, zu einem Fachanwalt oder einer Fachanwältin gehen. Da gibt es so ein paar, die darauf wirklich spezialisiert sind und die genau wissen, wo sie in der Akte schauen müssen und wo man wie dann klagt und so weiter, dass man diese Eintragung im Ergebnis auch rausbekommt.
Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, und zwar strategische Prozessführung. Sie haben ja gerade schon erklärt, Ihr Ziel ist es, zu einem möglichst hohen Gericht zu kommen und von dem dann eine wirksame Entscheidung zu erhalten. Ist das dann so, dass Sie vorher, dass vorher abgeschätzt wird, wie relevant das sein kann, also wie erfolgsversprechend das Ganze ist? Oder wird dann erstmal drauf los geklagt, sage ich mal?
Ja, also es kommt immer ein bisschen drauf an, in welchem Stadium man mit einsteigt. Also wir haben natürlich zum Beispiel auch Fälle, in denen wir erst relativ spät dazu kommen. Da ist dann natürlich schon total viel passiert, dass irgendwie die ProzessanwältInnen da schon voll viel gemacht haben. Dann schaut man so ein bisschen, dann muss man so ein bisschen gucken, mit was man da noch arbeiten kann. Manche Sachen muss man auch schon relativ früh im Verfahren vorbringen. Und wenn man das nicht macht, dann ist es so, da kann man das Argument nicht mehr richtig machen. Aber jetzt mal angenommen, so im perfekten Fall, vor allem bei diesen Überwachungsgesetzen, ist der Ablauf immer so, wir schauen uns das Gesetz an, dann gibt es natürlich erstmal eine interne Einschätzung, es wird ein Memo dazu geschrieben, da arbeiten dann relativ viele Leute dran, dann schaut man, mit wem kann man, also was können so KooperationsanwältInnen überhaupt sein, wer kann das sein, da hat man natürlich schon ein paar Leute auf dem Schirm, mit denen man vielleicht schon öfter was gemacht hat, weil irgendjemand muss natürlich auch die Verfassungsbeschwerde schreiben, da kann man natürlich auch zusammenarbeiten. Dann ist da die nächste Frage, man braucht ja immer, also das ist vielleicht auch noch ganz interessant, das ist nicht so, dass wir als GFF unbedingt, in manchen ausgewählten Konstellationen schon, vor das Verfassungsgericht gehen können, sonst braucht immer Personen, die individuell betroffen sind. Und bei diesen Überwachungspersonen, zum Beispiel beim Data Mining, muss man dann zum Beispiel gucken, wer ist dann in den Datenbanken, zum Beispiel Menschen, die schon viele Auskunftsansprüche gestellt hatten und immer positive Rückmeldungen bekommen haben, die sind natürlich prädestiniert dafür, dass sie KlägerInnen für uns sein können, aber auch je nachdem, wie weit die Regelung gefasst ist. Zum Beispiel, wenn jetzt sowas wie Vorgangsdaten, die ich gerade ja erwähnt hatte, dabei sind, dann kann es im Ergebnis eigentlich jeder sein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwie mit drin ist, relativ hoch ist.
Nun haben wir ja festgestellt, dass diese Datenmenge, die die Polizei vermutlich hat, ziemlich groß ist, aus verschiedenen Gründen. Die Frage, die ich mir immer noch stelle, ist, wenn ich jetzt wieder das so vergleiche mit dem Kontext Schule. So, wir müssen für jeden möglichen Blödsinn eine Datenschutzerklärung herausgeben. Für alles Mögliche muss darüber aufgeklärt werden, wo Daten sind, wo Daten liegen, wie Daten benutzt werden können. Und hier haben Sie gerade angesprochen, hier gibt es ja teilweise Datenbereiche, die, ich sage jedenfalls, intransparent sind, nicht ganz klar sind. Deshalb die Frage für mich, A, auf welcher rechtlichen Grundlage werden diese Daten überhaupt erfasst? Und inwiefern, also wahrscheinlich ist es ja irgendwie ein übergelagertes Recht, aber wie ist das dann mit dieser europäischen Datenschutzgrundverordnung vereinbar, die ja immer noch gilt? Also normalerweise müsste ich das ja immer für mich in jedem Prozess nachvollziehen können, wo meine Daten sind. Kann ich ja hier nicht, wie Sie gerade gesagt haben. Dementsprechend würde mich interessieren, wie das rechtlich austariert wird.
Also Datenerhebungen durch Sicherheitsbehörden sind immer Eingriffe, immer Grundrechtseingriffe in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Also das Recht, das sagt, dass ich mit über meine Daten selbst bestimmen kann, wer die bekommt, wer die hat, wer die speichert und so weiter. Wenn Polizeien die Daten erheben, dann greift es immer darin ein. Das heißt nicht, dass es irgendwie verboten ist, aber es bedeutet, sie brauchen auch immer eine Rechtsgrundlage. Wenn das nur so nicht so schlimme Datenerhebungen sind, dann kann das so eine, man sagt dann in Jura so Generalklausel sein, dann ist die, hat die nicht so hohe Anforderungen, aber wenn es halt eben zum Beispiel Datenverarbeitungen sind, die ein immenses Eingriffspotenzial haben, wie Data Mining oder so, dann muss das eine ganz spezielle Rechtsgrundlage sein. Also auch dafür braucht der Staat eine Grundlage, wie für jeden anderen Eingriff, zum Beispiel so, keine Ahnung, so typische Eingriffe durch die Polizei sind irgendwie so Durchsuchungen oder bei Demos irgendwie Identitätsfeststellungen oder so. Aber auch für die Datenerhebung in dem Bereich braucht man das auch. Die DSGVO geht in dem Bereich gar nicht, weil wir hier in so einem EU-Kontext, dass es dann so im Bereich so Strafverfolgung sind und unter Strafverfolgung in so in einem EU-Jura-Wording fällt da auch so Gefahrenabwehr drunter und eben Strafverfolgung. Und dann gilt die JI-Richtlinie, die Richtlinie für Justiz und Inneres, glaube ich, ist das abgekürzt. Und da unterscheidet sich zur Verordnung, die DSGVO, die zum Beispiel vor allem für Private gilt, die gilt so direkt. Eine Richtlinie im Europarecht muss immer erst in so nationales Recht umgeformt werden. Und das wurde sie auch in Deutschland, aber genau, es sind nicht die Vorgaben aus der DSGVO, aber es sind Sachen, die sich natürlich die ähnlich aufgezogen sind.
Ich würde gern überleiten zum Gesetzentwurf, von dem wir am Anfang schon gesprochen hatten, der jetzt kürzlich eben von Nancy Faeser vorgelegt wurde und vorsieht, dass Gesichtserkennungssysteme in der Polizeiarbeit zusätzlich durch Bilder bzw. wörtlich öffentlich zugängliche personenbezogene Daten aus dem Internet unterstützt werden sollen. Und da wollte ich einfach fragen, inwiefern kann dieser Entwurf die Arbeit der Polizei effizienter machen und welche ethischen Bedenken gibt es dabei?
Die erste Frage ist natürlich eine gute Frage, die ich auch nicht beantworten kann, weil dafür bräuchte es, und das ist schon was, was man auf jeden Fall stark kritisieren kann in vielen verschiedenen Bereichen, irgendwie Datenerhebungen und Auswertungen auch über welche polizeilichen Eingriffe sind denn überhaupt effizient und führen wirklich zu einer besseren Polizeiarbeit und welche nicht. Zum Beispiel im Bereich Data Mining hört man immer so ein paar Erfolgsgeschichten, aber man weiß gar nicht zum Beispiel, in wie vielen Fällen es vielleicht nicht wirklich funktioniert hat oder man Fehlertreffer hat oder so. Das Gleiche kann man sich jetzt hier natürlich auch mit der Gesichtserkennung, die gleiche Frage kann man sich in Bezug auf biometrische Gesichtserkennung stellen, zumal da ja erhebliche Fehlerquoten da sind. Also die sind immer noch enorm. Da gab es so verschiedene Testungen, insbesondere auch mal in Berlin am Südkreuz. Das hat man dann auch wieder gelassen, weil man gesehen hat, da kommt gar nicht so viel bei rum. Und dann hat man dann natürlich, also diese Fehlerquoten sind auch noch verknüpft mit einem immensen Diskriminierungspotenzial. Darauf können wir vielleicht auch gleich nochmal kommen, weil die in dem neuen, also in diesem Entwurf ist es ja verschiedene Einsatzgebiete vorgesehen, weil die Gesichtserkennungssysteme in der Regel mit Daten von weißen Menschen trainiert wurden und deswegen POC-Personen gar nicht richtig identifizieren können. Und das kann natürlich zu Fehlern in die eine oder die andere Richtung führen. Deswegen ist die Frage der Effizienz ehrlich gesagt schon offen. Ich würde meinen, wahrscheinlich ist es gar nicht so effizient. Die ethischen Bedenken, also so, ich kann es vor allem aus einer grundrechtlichen Perspektive schildern. oder die Gefahren, die es für Grundrechte birgt, sind natürlich enorm. Das Diskriminierungspotenzial habe ich schon angeschlossen, aber ein großer Aspekt ist natürlich auch hier Anonymität und das Internet ist ein öffentlicher Raum, droht dadurch natürlich vollkommen verloren zu gehen. Und es kann natürlich erhebliche Abschreckungseffekte für Personen haben, wenn ich davon ausgehe, dass ich von der Polizei in allen meinen Posts, wenn ich die irgendwie öffentlich mache oder meine Meinung, genau, also meine Meinung in dem Fall ja irgendwie Video oder mit einem Bild oder so unterlege, kann ich jederzeit identifiziert werden und eventuell ins Visier von Polizeibehörden geraten. Das führt natürlich dazu, bezeichnet man so als Chilling Effects, dass Menschen dann vielleicht eher von Meinungskundgabe abgeschreckt werden. Genau, das natürlich in Kombination mit Fehlerquoten ist es natürlich enorm. Abgesehen davon muss man sich also wie der Entwurf das vorsieht, auch die Frage stellen, wie das technisch umgesetzt wird. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, weil eigentlich hat man ja also noch so ein Gesetz auf EU-Ebene, ist die KI-Verordnung und die sieht da auch auf jeden Fall eine Einschränkung aus, an der man nicht vorbeikommen wird hier, nämlich darf man nicht ungezielt Gesichtsbilder aus dem Internet auslesen, um Datenbanken aufzubauen. Und es ist technisch quasi, beziehungsweise mindestens ineffizient, wenn man keine so eine Datenbank zuerst aufbaut. Deswegen stellt sich da schon ein bisschen die Frage, wie man das dann überhaupt lösen will, das technische Problem, oder ja, wie man um dieses Verbot herumkommt. Ist auf jeden Fall eine große offene Frage, die ich gerade nicht beantwortet sehe momentan. Und ja, bei einer Datenbank aufzubauen und damit so Gesichtsbilder von allen Menschen vorzuhalten, das würde auf jeden Fall gegen Verfassungsrecht verstoßen.
Wird da denn zwischen privaten Posts und öffentlich gemachten Posts unterschieden? Also wird das aktuell diskutiert? Ja, dass man sagt, ab privat gepostetes auf Instagram, Twitter oder anderem wird anders behandelt oder geht es allgemein um jeden Post, egal wie?
Genau, also der Gesetzentwurf sieht öffentlich zugängliche Daten vor. Das würde bedeuten, dass private Posts damit rausfallen würden. Gleichzeitig ist das Internet und sind ja auch Plattformen gerade ein Raum für öffentlichen Meinungsaustausch. Und da passiert viel halt nicht privat und soll ja auch gar nicht vielleicht ins Private zurückgedrängt werden, sondern es ist eine Basis oder eine Grundlage, wo Menschen diskutieren und sich austauschen. Deswegen ist es zwar, obwohl dann private Sachen ausgeschlossen sind, natürlich sind die Auswirkungen trotzdem enorm. Abgesehen davon, ich meine, ich glaube, es kennt wahrscheinlich jeder, so viel hat man es ja gar nicht in der Hand, wie viel Material oder dass man nicht doch mal zufällig auf einem Foto mit drauf ist. Oder man will vor allem in der Hinsicht an YouTube denken, wo ja super viel mitgeschnitten wird. Was ist, wenn ich dann doch mal auf einer Demo war, jemand das filmt, dann bin ich halt bei YouTube trotzdem bei einem Demo-Video mit drauf und ich wollte das gar nicht und habe ja gar nicht gesagt, dass es okay ist, dass es hochgeladen wird, weiß davon gar nichts und trotzdem könnte man mich da direkt drauf finden. Man sieht sofort, wo ich war, auf welcher Demo ich war, kann dann natürlich auch Rückschlüsse auf politische Einstellungen ziehen und damit ist man natürlich auch wieder in so einem Bereich nicht nur von, ah, da war jemand zu dieser Zeit dort, sondern politische Einstellungen ist ein sehr sensibles Datum, das auch besonders geschützt ist.
Um mal die Gegenperspektive dazu einzubringen, Verfechter ja argumentieren, also der des Entwurfs argumentieren oft mit der Entdeckung von Daniela Klette eben durch eine Gesichtserkennungssoftware, die der Journalist verwendet hatte, kann nicht in solchen Einzelfällen eine Anwendung sinnvoll sein?
Ja, also ich glaube, das sind zwei Punkte zu machen. Der eine ist natürlich, dass die Software, mit der JournalistInnen Daniela Klette entdeckt hatten, heißt PIM-Eyes. Und PIM-Eyes ist auf jeden Fall auch rechtswidrig und wird von verschiedenen Datenschutzbehörden oder wurde schon überprüft. Das Problem ist nur ein bisschen die Durchsetzung von, hier sind wir jetzt bei der DSGVO, DSGVO-Bestimmungen und auch entsprechenden Geldbußen, weil die ihren Sitz inzwischen ins Ausland verlagert haben und ich glaube inzwischen in Belize oder so sitzen. Da kommt man quasi nicht ran und ich glaube, den Punkt muss man machen, ist es auch nicht in Ordnung, dass es die Software so gibt und dass Private die Software nutzen können, weil die Software macht so ein bisschen, das eben ja jetzt, was der Entwurf so auf jeden Fall suggeriert, da wurde eine immense Datenbank aufgebaut mit Gesichtsbildern. Es gibt verschiedene Versionen, mit denen man da dann doch irgendwie Leute suchen kann. Und auch das ist eigentlich rechtswidrig. Deswegen ist es mal so die eine Sache. Also das zu nutzen ist schon nicht gut. Das dürfte es eigentlich nicht geben. Es ist ein Rechtsdurchsetzungsproblem am Ende. Und die andere Sache ist natürlich, jetzt sieht der Gesetzentwurf so verschiedene Bestimmungen oder beziehungsweise verschiedene Zwecke vor, zu denen dieser nachträgliche biometrische Abgleich mit dem Internet eingesetzt werden kann. Und da ist, glaube ich, noch eine bisschen vielleicht nachvollziehbarere Variante, so Terrorismusabwehr. Und dafür sollte natürlich der Polizei und Sicherheitsbehörden alles zur Verfügung stehen, was sie unbedingt brauchen, ohne Frage. Und gleichzeitig haben wir aber trotzdem die gleiche Befugnis im Asylgesetz und die dann eingesetzt werden darf vom BAMF, um die Identität von Asylsuchenden festzustellen. Und da sieht man natürlich schon einen immensen Unterschied. Wir haben hier eine Befugnis und ein Instrument, das mit erheblichen Grundrechtseingriffen und Gefahren verbunden ist. Und auf der einen Seite soll man es dann quasi zur Terrorismusabwehr einsetzen dürfen und dann aber bloß zur Identitätsfeststellung von Asylsuchenden. Und da muss man, glaube ich, am Ende irgendwie abschichten und nochmal drüber nachdenken, ob man es wirklich für all diese Zwecke braucht und ob das auch wirklich verfassungskonform ist.
Gibt es rechtlich Möglichkeiten, einen solchen Missbrauch irgendwie abzuwenden oder jedenfalls einzuschränken?
Ja, ich glaube, man muss sich auf erster Ebene mal fragen, das, was ich gerade schon versucht habe, so ein bisschen anzureißen, wo braucht man das wirklich, wie effektiv ist es? Müssen diese Rechtsgrundlagen jetzt wirklich geschaffen werden? Also braucht man sie wirklich? Und aber wenn man sich dann doch dafür entscheidet, vielleicht in einem sehr engen Rahmen, und so sieht es ja momentan auch danach aus, dass diese Regelungen kommen werden, dann ist natürlich auf jeden Fall eine datenschutzrechtliche Kontrolle gefragt, weil zum Beispiel ist es natürlich anders irgendwie bei dem Abgleich durch das BAMF dann. Ich meine, das würde man mitbekommen, aber alles, was in dem Polizeibereich ist, und da ist es jetzt eben nicht nur die Terrorismusabwehr, sondern da geht es auch um so mittlere bis schwere Kriminalität, würde ich mal sagen, da bekommt man es ja im Zweifel gar nicht mit, dass man da irgendwie abgeglichen wurde. Und da sind dann letztlich die Datenschutzbeauftragten gefragt, die sich das anschauen müssen, die da reinschauen können, denen man auch die Sachen geben muss, denen man das zeigen muss, die das System sehen müssen, die aber auch danach die Durchführung sehen müssen. Dafür müssen natürlich am besten Protokollpflichten vorgesehen werden. Vielleicht dürfen nicht so viele Leute da rein, also müssen Zugriffsbeschränkungen vorsehen. Das heißt, aus so einer Kontrollperspektive raus kann man da noch einiges noch an Vorkehrungen auch einfügen.
Jetzt haben Sie schon so viele Faktoren genannt, die beachtet werden müssen, damit das überhaupt irgendwie rechtlich funktionieren kann und damit es irgendwie im Rahmen der Verhältnismäßigkeit bleibt. Jetzt würde ich mal die These entgegenstellen, öffnen wir nicht eigentlich damit die Büchse der Pandora in dem Sinne, als dass dann ein Prozess gestartet wird, der dann gar nicht mehr zu beenden ist? Also wenn man sich überlegt, ist immer alles das, was Sie gesagt haben. Also man müsste das alles protokollieren, es müsste Datenschutzbeauftragte geben, es müsste transparent sein. Ich halte das in der Praxis für unmöglich, geschweige denn dessen, dass man dann im schnellen Zugriff oder welche Rechtfertigung man auch immer finden wird, dann sagen wird, das war jetzt hier notwendig, weil wir mussten. Sehen Sie nicht auch die Gefahr, dass man eigentlich damit einen Prozess beginnt, der vielleicht aufgrund der aktuellen Technik ja sinnvoll ist, ohne Frage, der aber etwas startet, was irgendwie nicht mehr aufhaltbar ist und dann irgendwie immer mehr Grenzen vielleicht nicht rechtlich gewollt, aber in der Praxis dann doch durchgeführt sprengen lässt?
Also ich glaube, ein Misstrauen liegt nicht so groß darin, dass die Kontrolle irgendwie nicht gut oder so gemacht wird. Das ist natürlich schon auch immer eine Frage der Ausstattung der Datenschutzbehörden, die natürlich unterschiedlich sein kann und natürlich auch vom Selbstverständnis der jeweiligen Datenschutzbeauftragten abhängig. Aber das würde ich sagen, da sind vor allem bei Sachen, wo viel Öffentlichkeitsbezug drauf liegt oder viel Medienbezug da ist, würde ich sagen, sind die schon immer sehr engagiert. Ich meine, das, ja, klar, man kann sich ja, und ich würde gar nicht sagen, dass es schon so ist, dass man technisch schon so weit, weit ist. Also es gibt technisch natürlich die Möglichkeit, das einzusetzen und gleichzeitig ist es ja gerade hier auch bei den biometrischen Abgleichen vielleicht was, wenn, wo man sich vielleicht schon fragen kann, oder mindestens fragen kann, wenn es das wäre, was Polizeiarbeit wirklich so viel besser machen würde. Und dann wäre es natürlich nochmal was anderes. Aber angesichts dessen, dass die Technik offenbar ja doch noch nicht so ausgereift ist, dass es irgendwie ohne Fehler passiert oder so, so ein bisschen dieses Versprechen von KI ist besser als der Mensch, natürlich damit auch wieder entwertet auf jeden Fall. Und klar, natürlich würde das, also ich würde sagen, Data Mining und hier gerade jetzt dieser biometrische Abgleich stößt natürlich das los, was man so vielleicht immer schon so ein bisschen hat jetzt kommen sehen, aber das ist so der erste Schritt Richtung nochmal mehr KI in der Polizeiarbeit und wo führt es hin?
Ja, verstehen Sie mich nicht falsch. Also ich bin kein Gegner von KI oder so. Im Gegenteil, ich bin immer, wenn Technik da ist, froh, dass es sie gibt und dass sie auch gute Impulse bringen kann. Mein Zweifel ist der Mensch. Also ich sehe die Gefahr darin, dass da Missbrauch stattfindet oder dass Grenzen dann doch gebrochen werden, als doch ziemlich groß an. Und jetzt ist es vielleicht nicht der gleiche Fall, aber wenn ich mir angeguckt habe zur Fußball-EM, diese man brauchte für den Eintritt in die Stadien die UEFA-App, die hat die Daten ja getrackt. Und die wurden ja nach dem, was ich gelesen habe, auch an die Polizei übermittelt. Das heißt, die Polizei hatte Live-Bilder der Bewegungsdaten von Fußballfans. So, jetzt kann man sagen, okay, war vielleicht aus Sicherheitsgründen notwendig, wollte die Polizei so rechtfertigen. Ich bin ehrlich, mir macht das ein bisschen Angst. So, weil das ist nur die erste Schritte, womit es von Überwachung kommen, die nicht mehr anlassbezogen ist, sondern die präventionsbezogen ist, so das Argument der Polizei. Und ich dann aber sage, ja, aber damit kann jetzt auch wahnsinnig viel anderes betrieben werden. Und dann sind wir nicht mehr weit weg von irgendwelchen Bildern, wo Bewegungsprofile gemacht werden, die dann irgendwann nur noch in irgendwelche Credits umgewandelt werden können, wenn wir Richtung China gucken. Ist jetzt sehr absurd, ich weiß. Aber ich habe da meine Sorge. Deshalb, ich will Sie gar nicht da Ihnen gar nicht widersprechen. Ich glaube, wir sind da auch relativ auf einer Linie, aber ich sehe da schon ein paar Gefahren immer noch so.
Total. Also das sind natürlich Technologien, die mit einem enormen Missbrauchsrisiko einhergehen. Und das stimmt natürlich, da kann man sich natürlich aus der Kontrollperspektive Einschränkungen überlegen. Und gleichzeitig ist natürlich immer die Frage, wie effektiv ist es? Genau, also da stimme ich auf jeden Fall auch zu. Vielleicht noch zu diesem Tracking bei der AM. Das hatten wir uns tatsächlich auch einmal kurz angeguckt. Aber wenn ich mich richtig erinnere, war es ja so, dass die Daten auf jeden Fall anonymisiert wurden zuvor. Und dann ist immer ein bisschen die Frage, ob man es wieder zurückwandeln kann, quasi also die Anonymisierung wieder aufheben kann. Das ist natürlich extrem problematisch, weil dann ist natürlich hier Tür und Tor geöffnet gerade. Und das ist dann schon ein sehr großes Problem, dass man Bewegungsprofile erstellen kann. Genau, also aber das zeigt schon auch ein bisschen wieder so, es ist schon relativ viel Technologie im Einsatz und man erfährt dann von vielen Sachen auch natürlich und das ist natürlich auch ein bisschen die Aufgabe natürlich auch der Medien, aber durch die Medien davon. Und die Polizei sucht sich in vielen Sachen dann so ein bisschen Rechtsgrundlagen, wo noch keine sind. Genauso wie auch bei der Gesichtserkennung tatsächlich. Jetzt hat man hier, diskutiert man über ja den Abgleich eben im Internet, aber, und das muss man ganz klar sagen, im öffentlichen Raum hat es im letzten Jahr, glaube ich, einfach schon öfter tatsächlich stattgefunden. Es gibt nämlich, Sachsen hat da so Systeme und die dürfen sie eigentlich nicht mehr einsetzen, weil ihnen die Rechtsgrundlage dazu fehlt. Und gleichzeitig haben sie die an super viele Bundesländer ausgeliehen und es wird auf eine sehr ominöse Vorschrift gestützt. Und da in der Rechtswissenschaft, die mir ist bisher noch keine Person begegnet, die ernsthaft vertreten hat, dass das in Ordnung ist. Also nein. Aber da sieht man es, es wird halt gemacht und dann schaut man, wann es rauskommt. So.
Ja, Sie haben es gerade gesagt, die rechtlichen Grundlagen, die sind ja weitgehend noch gar nicht bestehend. Also es fehlen ja in vielen Bereichen aufgrund der Neuheit der Technologie noch wirklich rechtliche Grundlagen, die geschaffen werden müssen. Und da muss man noch hinzusagen, wir haben es im Intro gehört, in welchem Maße das jetzt zutrifft, bleibt jeder Einschätzung überlassen, aber das ist ein Technologiefeld, was sich rapide weiterentwickelt. Also die Fähigkeiten der Artificial bzw. künstlichen Intelligenz nehmen natürlich drastisch zu mit den fortschreitenden Entwicklungen. Wie wahrscheinlich ist es, dass rechtliche Grundlagen, die jetzt geschaffen werden, bzw. Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, sowieso demnächst wieder überarbeitet werden müssen, weil die Möglichkeiten, die durch KI zustande kommen, einfach noch weiter in die Privatsphäre eingreifen.
Ja, das stimmt natürlich. Da hängt irgendwie das Recht so den Tatsachen immer ein bisschen hinterher. Gleichzeitig versuchen Gesetzgeber, und das kann schon manchmal dann in Konflikt geraten mit anderen Sachen, die Rechtsgrundlagen technikneutral auszugestalten. Also, dass sie sich gar nicht auf eine Art festlegen wollen, sondern eher so ein bisschen, ja, so vielleicht kann man es damit jetzt ganz gut erklären, die Norm zum Beispiel jetzt zu diesem biometrischen Abgleich sieht gar nicht vor, wie das Verfahren irgendwie da sein soll oder beziehungsweise welche Technik eingesetzt wird. Und damit, und das ist vielleicht das, was ich meinte, auch was damit in Konflikt tritt, ist überhaupt nicht klar, ob da jetzt eben eine Datenbank aufgebaut werden soll. Und das ist natürlich schon wieder relevant dafür, um auch aus einer rechtlichen Perspektive einen Maßstab dafür zu finden, im Verfassungsrecht und doch mal das Eingriffsgewicht zu bestimmen. Und ja, deswegen ist es auf jeden Fall problematisch. Ich glaube, und da wird man jetzt auch sehen, wie sich das so entwickelt. Es gibt jetzt ja eben diese KI-Verordnung, die so einen produktbezogenen Ansatz hat und dann so bestimmte Produkte in Risikokategorien einteilt und dafür so Konformitätsbewertungsverfahren vorsieht, aber auch verbotene Sachen und so weiter. Also so Produkte, die auf den Markt gebracht werden, müssen bestimmte Verfahren durchlaufen und werden da auch so ein bisschen überprüft. Da ist aber natürlich so zum Beispiel, weil das, was Grundrechte angeht, relativ low ausgestaltet und man muss jetzt, glaube ich, auch mal gucken, wie so die Einzelheiten nochmal im nationales Recht umgesetzt werden und inwiefern da vielleicht tatsächlich irgendwie ein bisschen Besserung mit reinspielen kann dann.
Und ich hätte gleich eine Frage, die damit noch in Verbindung steht, und zwar besteht das Problem ja nicht nur bei uns in Deutschland, sondern überall, wo künstliche Intelligenz genutzt wird. Und inwieweit wird sich da von anderen Ländern inspirieren gelassen bei den Regelungen? Also inwieweit schaut man da auch wie andere Länder damit klarkommen, wie andere Länder das handhaben?
Das kann ich, glaube ich, gar nicht so gut beurteilen. Also ich glaube, man hat ja in Europa auf jeden Fall, also durch die KI-Verordnung hat man natürlich und natürlich auch durch andere datenschutzrechtliche Regularien irgendwie einen Rechtsrahmen, der natürlich dann in ganz Europa wirkt, der aber natürlich den Mitgliedstaaten auch noch ein bisschen Ausgestaltungspotenzial lässt. Dann gibt es ja, kann so ein Rechtssystem ja relativ ganz unterschiedlich ausgestaltet. Es gibt ja oft so Case Law, also wo dann so Fälle, so Präzedenzfälle geschaffen werden und damit erst Recht gebildet wird. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Wir haben einfach unser Gesetz ist ein Gesetz, das durch ein Parlament und eine Mehrheit im Parlament zustande kommt. Also wir haben schon dann Ausgestaltung und Rechtsfortbildung durch Gerichte, aber nicht in dem Ausmaß wie woanders. Dadurch, dass sich natürlich die technischen Gegebenheiten in ähnlicher Weise stellen, sind natürlich verschiedene Staaten natürlich mit den gleichen Problemen konfrontiert. Ich kann da jetzt nicht so eine gleiche Lösung sehen, aber ich verarbeite auch nicht wirklich rechtsvergleichend. Ich bin mir sicher, wenn man jemand anderen fragen würde, könnte da jemand noch vielleicht was ganz anderes dazu sagen.
Trotzdem danke, das war sehr aufschlussreich.
Also ich glaube, das wären jetzt von unserer Seite auch erstmal so die großen Fragen. Ich weiß nicht, wie es aussieht bei Ihnen, Herr Kabisch, ob da noch was ist, ob wir nochmal vielleicht auf Vorratsdatenspeicherung eingehen wollen. Das wäre jetzt nochmal eine Idee, sonst gewinnen. Okay, unbedingt. Gut. und zwar in dem Zusammenhang wird ja auch häufig diskutiert, ob Vorratsdatenspeicherung vorteilhaft sein kann, also gerade für Polizeiarbeit, aber eben auch über die Risiken wird oft gesprochen. Wie beurteilst du das gerade? Ist das etwas, über das wir nennenswert reden sollen, oder ist das birgt Vorratsdatenspeicherung grundrechtlich einfach zu viele Risiken und Schlupflöcher, die aktuell noch nicht rechtlich legitimiert sind?
Ja, ist natürlich ein großes Problem aus der grundrechtlichen Perspektive raus, weil ja dann einfach Daten vorgehalten werden, lange gespeichert werden und dann die Strafverfolgungsbehörden das ja quasi so abrufen können. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Da gehen auch schon seit längerer Zeit Gerichtsverfahren hin und her. Man dachte irgendwann auch, es wäre jetzt irgendwie so mal abgegrast irgendwie. Eigentlich wollte das auch niemand mehr so richtig, aber jetzt kocht das Thema natürlich trotzdem irgendwie wieder hoch und es wird trotzdem wieder gefordert, dass jetzt die Vorratsdatenspeicherung kommen soll. Es schien mal kurz eben so, als wäre da so ein Kompromiss gefunden mit dem Quick-Freeze-Verfahren, also dass das hier nicht lange vorgehalten wird, sondern eher so eingefroren wird, aber auch das scheint jetzt wieder dahin zu sein. Also ich glaube, man muss dann mal gucken, in welche Richtung es geht. Wir sprechen uns dann natürlich klar dagegen aus. Andererseits gab es auch, ist noch gar nicht so lange her, noch mal ein EuGH-Urteil und da wurde es doch wieder, was der EuGH zuerst eigentlich mal ein bisschen strikter gesagt hat, wieder auf jeden Fall so die Interpretation auch unter JuristInnen wieder so ein bisschen gelockert. So, das ist wohl auf jeden Fall aus einer EU-Perspektive wohl doch noch nicht so ein abgegrastes Thema ist. Also spielt da natürlich auch mit rein und vor allem die Strafverfolgungsbehörden würden sich das natürlich wünschen. Es vergeht keine Veranstaltung, in der nicht irgendwie Gewerkschaften von der Polizei da in die Richtung große Forderungen haben, auf jeden Fall.
Wenn ich das Urteil vom EuGH richtig gelesen habe, geht es ja darum, dass sie die anlasslose Speicherung von IP-Adressen erlauben, richtig?
Ja, ich glaube schon mit Einschränkungen, die ich nicht alle auswendig kenne. Aber das ist so der Grundsatz. Also darum geht es ja. Also das ist ja letztlich das Kernstück der Vorratsdatenspeicherung.
Aber was ist denn, also Sie haben ja gesagt, es gab einen Wandel im EuGH. Das habe ich jetzt auch bei denen, also es gibt ja dazu zugegebenermaßen jetzt keine extrem große Berichterstattung. Und das, was ich gefunden habe, hat ja genau den gleichen Tenor getragen. Welche Änderung im Gedankengang gab es denn da, dass man so sich so verändert hat? Also es ist doch ein Unterschied, wenn man dieses Anlasslose nicht zulässt und jetzt es doch mit Einschränkungen, sagen sie, zulässt, aber doch irgendwie die Tür ein bisschen weiter öffnet, dann muss es ja dafür irgendeinen Grund geben, abgesehen von diesem Fall in Frankreich, der ja scheinbar da der Ausgangsfall war. Aber gibt es da irgendwie einen Grund, warum man da so sich verändert hat in der Entscheidung?
Ich weiß nicht genau, was die Erwägungen vom EuGH waren. Ich kann mir natürlich vorstellen. Also ich meine, da spielen, glaube ich, immer viele Faktoren mit rein. Und ich glaube, ich kann es einfach nicht abschließend beurteilen. Aber es ist ja nicht so, dass Rufe aus der Politik oder so irgendwie da nicht, gar nicht gehört werden. Natürlich ist es am Ende eine rein rechtliche Bewertung. Aber wenn sich zum Beispiel große Bedarfe auftun, sind es natürlich auch Tatsachen und auch Tatsachen wirken auf Recht. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht doch irgendwie einen Einfluss hatte und sie haben es halt auch nie ganz ausgeschlossen. Es gab offenbar schon viel Interpretationsspielraum und auch dieses Urteil kann man wahrscheinlich wieder in die eine oder andere Richtung deuten, aber diesmal leider mehr in die andere Richtung. Deswegen, ja. Aber was so Gerichte bewegt, dass man Rechtsprechung ändert, ist natürlich total interessant. Aber da kann man natürlich nie reinschauen und die beraten sich ja auch und das ist ein Beratungsgeheimnis.
Habt ihr sonst noch irgendwie Anmerkungen zu dem Thema?
Na, mich würde mal noch eure Position interessieren. Also gestern haben wir es jetzt gehört zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Es ist ja eigentlich ein alter Hut, so gefühlt. Ich zurückerinnere, schon vor 10, 12 Jahren hat man darüber diskutiert. Immer wenn es um Werte-Demokratie ging und Verteidigung gegen den Terrorismus, war immer Vorratsdatenspeicherung. Besonders aus konservativen Kreisen ein gern benutzter Topbus. Und wahrscheinlich, wenn man die erste Straftat hätte in Deutschland, siehe jetzt Solingen oder so, wenn man das mit irgendwie Vorratsdaten hätte verhindern können, na, dann hätten wir eine ganz andere Diskussion, nicht bloß grenzendicht. Deshalb würde mich mal eure Position interessieren. Wie steht ihr denn zum Thema Vorratsdatenspeicherung? Ist das, wäre das in bestimmten Punkten ein Fall oder sollte man aus der besagten Rechtsperspektive darauf verzichten?
Ja, sehen wir als Höchstproblem. Ah, nee, sorry, die Frage ging jemand anderen.
Die ging erstmal in die Runde. Sie kennt zum Schluss aber gerne.
Entschuldigung, jetzt war ich schon so im Fragebeantwortungsmodus. Dann genau, tut mir leid.
Alles gut. Also ich finde es schwierig, weil dadurch so ein verstärktes Täterbild entsteht. Ja, von jedem Privatnutzer. Und durch das Speichern jetzt von IP-Adressen ja nicht nur die IP-Adresse selbst gespeichert wird, sondern auch zahlreiche Metadaten. Und das... Also die sagen ja viel mehr aus, ganz plumpes Beispiel, aber das kann schon über Beziehungen sehr viel aussagen, welche Geräte sich wann wie in einem Raum befinden oder das Surfverhalten, wann man wo online ist, das ja ist aussagekräftiger, als es vielen von uns oft bewusst ist. Und deswegen sehe ich das eher kritisch, muss ich sagen.
TM?
Ja, dann bin jetzt nicht dran. Ich gehe eigentlich mit dem, was Aha gerade gesagt hat, mit. Ich muss offen sagen, dass das ein Thema ist, wo mir sehr viel Grundlagenwissen noch nicht gegeben ist, also wo ich noch weit mein Wissen erweitern könnte, um das Ganze besser zu verstehen. Ich glaube aber, mit dem Bild, was ich jetzt habe, halte ich Vorratsdatenspeicherung, so wie sie jetzt hier diskutiert worden ist, für keine sinnvolle, keine gute Idee, genau mit der Begründung, die gerade gegeben worden ist.
Ich glaube, man hat immer das Problem, dass man jetzt gerade auch dazu tendiert, weil die Daten ja immer mehr werden. Das hat ja Aha angedeutet, ne? Also wenn es früher vor 20 Jahren oder so, da waren diese Online-Bewegungen nicht so groß. Da ging es dann um irgendwelche Bewegungsprofile, weil man halt, nehmt euch London als Beispiel, wo die Kameras hängen, die dann da Leute erfassen. Und dann konnte man in London ja wunderbar damals bei den Anschlägen die relativ gut nachvollziehen. Jetzt, wo die Daten immer mehr werden, neigt man dazu natürlich, oder man meint, mit den mehr Daten auch mehr Kontrolle erzeugen zu können und mehr Sicherheit für den Staat. Fakt ist natürlich, also ich habe immer, wenn ich an Vorratsdatenspeicherung denke ich immer an George Orwell automatisch so. Das Buch ist schon ziemlich alt, 1984. Trotzdem ist es irgendwie so beispielhaft, was so Überwachungsstaat betrifft. Und so ein bisschen wäre das ja der erste Schritt Richtung Überwachungsstaat. Weil wenn man irgendwann mal eben klar wird, dass man ja aus den Daten von jedem Einzelnen nicht bloß Bewegungsprofile machen kann, sondern ja auch erfassen kann, wer wann wie wo war, wer was konsumiert. Also mir reicht schon, wenn mein Handy mir anzeigt, wo ich in diesem Monat alles essen war. Das reicht mir schon. Denke ich schon, das musst du nicht wissen. Also das ist so, diese Daten alleine können ja missbraucht werden, also könnten missbraucht werden, nicht nur vom Staat und von anderen Akteuren, weil Daten ja eine super Ware sind irgendwie. Und das macht mir auch noch mehr Sorgen. Wenn man das irgendwie staatlich umsetzen würde, hätte man eine Ware, die noch bewusster gemacht werden würde, auch als solche konnotiert, sehe ich als problematisch an. Insofern bin ich auch ein großer Kritiker davon. Ich vermute nur im aktuellen Klima, wo die Überwachung gefühlt ja immer mehr zunimmt und man über Grenzschließungen, also Diskussionen, die wir gerade in Deutschland haben oder die wir auch durchführen, sind ja eigentlich absurd, wenn man sich als Maßnahme überlegt, auch rechtlich absurd. Man macht es aber trotzdem, deshalb bin ich mir nicht sicher, ob wir die Diskussion spätestens mit einer CDU-geführten Bundesregierung nicht wieder haben werden. Aber gut, TM, du darfst gerne nochmal. Und dann würde ich den Ball nochmal zurückspielen, unsere Gästin.
Also ich finde, die Relation fehlt einfach. Aber ab einem gewissen Punkt ist der Vorteil, den man an gewonnener Sicherheit aus dieser Datenspeicherung und dieser Datenverarbeitung zieht, nicht mehr rechtfertigend genug zu sagen, dass man so weit in die Privatsphäre und in die persönlichen Rechte eingreift. Das ist jedenfalls meine Meinung. Und wie es gerade schon angesprochen ist, bei den Unmengen an Daten, die theoretisch heute gewonnen werden könnten über ein jedes Individuum, was in der westlichen Welt lebt, da steht das eigentlich außer Frage. Also da würde garantiert früher oder später mit den Daten weitaus mehr angefangen werden, als nur Terroranschläge zu verhindern.
Ja, man denke an so Social-Score-Systeme, ne? Also das ist richtig extrem, was man in China hat. Aber wenn man sich mal vor Augen führt, welche Möglichkeiten hinterstehen, da gibt es ja auch in der Serie, deren Name mir gerade nicht einfällt, wie hieß sie, gibt es auch eine gute Folge zu, steht gleich nochmal, wie man sich so eine Welt sich vorstellen könnte.
Black Mirror?
Ja, Black Mirror, dankeschön, so ist es genau, Black Mirror, korrekt. Da ist ja eine Folge, die sich über Social Score dreht, wo man das, also natürlich in einer Dystopie, aber wo man es mal eindrucksvoll sehen kann, was das bedeutet, wenn die Daten quasi benutzt werden und welche Folgen daraus resultieren. Auch in Deutschland hatten wir die Diskussion ja schon, wenn es um gesunde Ernährung ging, ne, und mit höheren Gebühren, die Leute bezahlen sollten, Krankenkassenbeiträge, wenn sie sich nicht gesund ernähren, sowas, ne, das geht ja letztlich nur, wenn ich Daten irgendwie erfasse. Also wenn mein Handy nicht bloß meine Daten erfisst, sondern die meine Krankenkasse weiterleitet und der sagt, ey, der ist zu fett, macht, soll was machen. So als Folge. Das wäre natürlich das Problem, was daraus resultiert, aus meiner Sicht. Aber gut, bald zu unserer Gästin. Schlussposition vielleicht würde ich vorschlagen. Wie siehst du das?
Ja, ich kann mich da euch nur anschließen und ihr habt die wichtigen Argumente natürlich genannt. Ich glaube, es wird oft unterschätzt oder kann man in der Debatte auf jeden Fall nicht oft genug sagen, was Daten eigentlich über uns aussagen am Ende. Und dass sich manche Sachen einfach verschoben haben. So früher war so, oh mein Gott, im Tagebuch sind die tiefsten Geheimnisse drin. Nein, wenn jemand dein Handy hat, dann weiß er wirklich alles über dich. Genauso wie IP-Adressen ist letztendlich, hinterlässt man überall dadurch seine Spuren und alle können nachvollziehen, mit was man sich so beschäftigt den ganzen Tag. Muss man nur einen Tag mal drauf achten, wo man sich so rumtreibt irgendwie und ob man wirklich will, dass es ganz viele andere Leute wissen. Naja, genau. Ich glaube, so, ich sehe es nicht so, dieses Schreckensszenario oder wie es in China ist, das Potenzial sehe ich in Deutschland nicht. Ich glaube, das wird nicht passieren. Da bin ich auf jeden Fall optimistisch. Technik ist ja auch immer was Gutes, aber muss man schon auf dem Schirm haben, welche Einschränkungen, Gefahren damit einhergehen, insbesondere vielleicht auch für marginalisierte Gruppen, die zum Beispiel schon bei der Polizei nochmal ganz anders auf dem Schirm sind und von denen die Polizei zum Beispiel, um damit vielleicht den Bogen zu schlagen, von denen die Polizei nochmal mehr Daten hat und die dadurch schon strukturell diskriminiert sind.
Aha, willst du noch was sagen?
Ja, gut. Nein, ich würde nur sagen, dazu könnten wir auch nochmal gesondert eine Stunde sprechen, wahrscheinlich, aber um den Zeitrahmen nicht zu sprengen, Ja, würde ich
Haben
auch
wir auch
schon
schon mal
zum Schluss.
tatsächlich. Haben wir schon mal. Ist schon eine Weile her, zugegebenermaßen. Allererste Staffel dieses Podcasts haben wir über Racial Profiling gesprochen, war, glaube ich, Folge 3.
Stimmt,
Aber,
stimmt.
na, siehst
Ich
du,
kann mich
eine ganz,
erinnern.
ja,
Ja.
war noch rudimentär und noch lange nicht so genau, wie wir es jetzt hier gemacht haben. Aber über Racial Profiling haben wir dann schon mal gesprochen. Hintergrund waren damals diese Geschehnisse in der Polizeigruppe.
Ja, aber also der technische Aspekt war nicht so groß.
Nein.
Ja,
Nein. Da ging es nur
das.
um die Frage, wie Polizisten quasi in ihrer Ausbildung damit in Kontakt kommen überhaupt. Und wir waren damals ja erschrocken, vielleicht nochmal der Kontext, weil die das höhere Folge nicht mehr im Ohr haben, welch Wunder, 3 Jahre her oder 4 Jahre her. Kontext war damals, dass wir tatsächlich nicht geschafft haben, einen Vertreter, eine Vertreterin der Polizei hier zu gewinnen. Keiner wollte mit uns darüber reden. Wir hatten damals mit der Polizei schon in Oranienburg gesprochen, die die Ausbildung macht. Darum ging es uns ja eigentlich. Und die haben gesagt, nee, wir reden darüber nicht. So, also ist auch irgendwie ein Zeichen so schlechthin. Ich weiß mittlerweile, dass das in der Polizeiausbildung, was in Brandenburg schon thematisiert wird. Gleichwohl weiß ich jetzt auch aus einer praktischen Erfahrung, dass das dann doch schwierig ist. Die jüngere Generation, so wurde mir jetzt gesagt, wird da so sehr, sehr stark sensibilisiert, aber es ist dann doch irgendwann im Laufe der Jahre so eine Folge, wie man, wenn man dauerhaft mit in Kontakt kommt, ne, dann irgendwann bilden sich dann doch wieder Klischees heraus und die zu durchbrechen. So. Also, Zitat von einem ehemaligen Schüler der Polizistin in Brandenburg ist ja dann gesagt, ja, er fährt mit bestimmten Kollegen nicht mehr gerne auf Streife, weil er weiß, die ticken schon bestimmt besonders. Das ist dann ein Problem. Ne? Aber gut.
Ja, gutes Schlusswort. Also weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie ich da die Überleitung finden soll. Aber ja, wir hatten ja überlegt, dass wir da irgendwie nochmal ein Schleifchen drum binden könnten in Form einer Frage, die sehr weit gefasst ist. Aber ja, das würde mich mal interessieren, wie ihr eine sinnvolle Nutzung von solchen Datenverarbeitungsprogrammen ja, einschätzt in Verbindung. Auch mit KI ohne Freiheitsrechte einzuschränken oder nur minimal einzuschränken. Das kann ein Beispiel sein oder ja auch, also ein Konzept oder auch einfach nur so eine Einschätzung.
Du stellst Fragen, Mensch. Wir geben unsere Gästin das Wort, kommen, die ist die Expertin, wir können zurückhalten.
Da fallen mir schon ein paar Sachen ein, die wirklich unproblematisch sind. Zum Beispiel, es gibt so ein Tool, mit dem die Polizei irgendwie so Fußabdrücke mit KI vor Geld nach Geldautomatensprengungen analysiert. Oder wenn man beschlagnahmte Datenträger hat und die nach Missbrauchsdarstellungen an Kindern durchsuchen muss. Das scheint mir wenig in Grundrechte anderer Personen einzugreifen und einen Haufen Arbeit zu ersparen. Deswegen glaube ich, gibt es schon viele Anwendungsfälle, in denen es sinnvoll ist und einfach mit keinen Freiheitseinschränkungen verbunden ist.
Also im Bereich Polizei kenne ich mich nicht gut genug aus, um das einschätzen zu können, zugegebenermaßen. Mir ist nur gerade bewusst geworden, also wenn man eine KI hat, die wie so eine Kontrollebene läuft, also Sachen nochmal aus objektiver Sicht kontrolliert, fände ich es gar nicht schlecht. Hintergrund ist, ich habe jetzt im Sommer kam für von Cash Roberos diese Reihe zu Amanda Knox, der Fall Amanda Knox, der da quasi nochmal dargestellt worden ist, in so 6 Folgen, glaube ich. Judging Amanda Knox heißt der Podcast. Und ich fand es sehr interessant, dass er da am Ende es daran lag, dass die Amanda Knox verurteilt worden ist aufgrund eines Polizeifehlers letztlich. Weil man dann, also vermutlich jedenfalls, mit den entsprechenden Beweisen nicht gut genug umgegangen ist und weil man sich viel zu früh auf sie und ihren Partner eingeschossen hatte. Und wenn man jetzt eine Art KI hätte, sag ich jetzt mal als Kontrollebene, die über Beweise nochmal rüberläuft und quasi das kontrolliert ist, objektiver Sicht, fände ich es nicht schlecht. Vorausgesetzt, KI ist entsprechend objektiv. No? Also, das wäre eine Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte. Da wären keine Freiheitsrechte eingeschränkt. Und sonst per se, glaube ich, geht das schon. Wir haben ja heute darüber gesprochen, dass man dann, wenn man solche Sachen benutzt, halt immer irgendwie Transparenz schaffen muss. Das wäre halt mein Wunsch. Also wenn man es verwendet, dann muss es halt die Möglichkeit geben, dass man transparent, also soweit es möglich transparent ist, auf Sachen zugreifen kann, dass das klar ist, wann hier was verwendet wurde, dass das kenntlich gemacht wird, auch in Verhandlungen. Also keine Ahnung, wenn was vor Gericht käme jetzt in dem Falle, dass das auch entsprechend transparent gemacht wird, dann hätte ich dagegen grundsätzlich nichts, sofern eben diese ganzen Ebenen eingebaut sind. Ich zweifle halt nur am Faktor Mensch, aber das habe ich vorhin schon klar gemacht, leider. Tim?
Aber könnte eine KI Klausuren objektiver bewerten als Lehrkraft?
Jetzt musst du
Das
zu.
ist hier eine wichtige
Jetzt weißt
Frage.
du ja, dass die Objektivität bei Lehrkräften schon schwierig ist. Es gibt diesen schönen Mathe, die schönen Mathe-Untersuchung mal aus
Ja,
2007.
natürlich, natürlich.
Na, also der
Das
gleiche Test
ist mir
von.
schon bewusst.
Na.
Das sollte jetzt einfach nur mal eingeworfen sein an der Stelle. Also, ich glaube, es gibt Es gibt viele Möglichkeiten, wo das genutzt werden kann. Mir persönlich fehlt tatsächlich das Fachwissen, um da jetzt Beispiele zu nennen, aber bei den Beispielen, die ich soeben gehört habe, die erschienen mir mehr als plausibel. Also da kann ich natürlich mitgehen. Ansonsten, ja.
Gut. Aha, was sagst du? Machen wir ein Schleifchen drum?
Na, Simone, wollte ich noch antworten? Wollte ich nur kurz lassen?
Ach so.
Ja, vielleicht ganz kurz in dem Kontext. Am besten ist natürlich, wenn die KI immer selbst erklärt, was ihre Kriterien waren, wieso sie sich so oder so entschieden hat, das ist dann, was man so unter Explainable AI diskutiert, dann ist natürlich, das wäre natürlich schön.
Jetzt will Aha nichts mehr sagen.
Doch, ich wollte gerade sagen, ich habe dem nichts mehr entgegenzusetzen oder zu ergänzen. Ich bin da auch wie TM nicht ausreichend im Thema drin, was so konkrete Konzepte angeht. Deshalb, ja,
Ja, wir sind
Gleichen.
Gott sei Dank, oder irgendwann sind wir mal so weit, dass die KI wirklich selbstständig denkt. Noch macht sie es ja eigentlich nicht nur, setzt sie nur Algorithmen zusammen und macht Wahrscheinlichkeiten. Wenn wir irgendwann den Punkt haben, dass sie Richtung Kreativität gehen kann, dann glaube ich, ist es ganz wichtig, dass diese Kriterien gesetzt werden und transparent gemacht werden. Ich glaube auch. So, Aha, herzlichen Dank für deine Unterstützung heute in der Folge und deine Übernahme der Moderation. Das war wie immer ein kleines Fest. Danke an unsere Gäste, dass sich Zeit für uns heute genommen hat.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Es hat total Spaß gemacht.
Ja, danke schön. Trotz kleiner Runde.
Wollte gerade sagen, vielleicht müssen wir
Ja.
nochmal in größerer Runde, falls es mal den Fall gibt, darüber nochmal, wenn es einen politischen Vorfall gibt, glaube ich, dann müssen wir nochmal drüber sprechen. Herzlichen Dank auf alle Fälle. Danke vor allem auch deshalb, weil, aha, kleiner Disclaimer, das war euch ja schon klar, ich habe die Folge ja schon mal vor 3, 4 Jahren angekündigt, eine Weile gebraucht hat, bis das hier alles funktioniert hat. Auch deshalb umso besser, dass wir dann irgendwann mal jemand gefunden hat, der mit uns auch sprechen möchte über das Thema. Sei wie es sei. Ja, danke für die kleine Spezialfolge mittendrin in der nächsten Ausgabe. Das haben wir in der letzten Folge schon gesagt. Schauen wir dann ja auf den Osten und die Besonderheiten des Ostens. Das muss nach den Wahlen sein, mit Steffen Mauer zusammen. Und in der letzten Ausgabe habt ihr auch gehört, da haben wir auf den Osten und die Wahlen geguckt. Insofern erwartet euch noch in diesem Halbjahr eine ganze, ganze Menge. Und wie ihr es von unserem neuen Folgenlayout kennt, kommt jetzt das Outro ohne Outro. Also es gibt nach dem Outro nichts mehr als hinten ran, sondern nur noch die Abkündigung quasi. Ich habe ja letzte Folge begründet, warum wir das machen, damit wir ein bisschen schneller in der Kommunikation sind und nicht so unendlich lang werden. Bei der Folge, die schon über eine Stunde gegangen ist, ist das leicht gesagt. Genau, also wir hören uns dann quasi im November wieder mit dem Blick auf den Osten. Wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit, bleibt politisch und bis bald. Tschüss.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleibt politisch und bis bald.